Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute gibt es wieder eine neue Insights-Folge für euch. Hallihallo, heute sind wir wieder zu dritt. Diesmal mit dabei sind Jenna, Ann-Sophie und ich. Wir sprechen über Urlaub mit und ohne Hund, über Sommer, den Umgang mit Hitze, typische Sommerloch-Themen, Körperpflege beim Hund und einiges mehr. Außerdem, wir stecken gerade super tief in Planung für neuen Content, sowohl was den Campus betrifft, also unsere Weiterbildungsangebote, als auch den Podcast. Wenn ihr Wünsche und Ideen habt, dann meldet euch bei uns. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dass unsere Insights-Folgen, wie diese ja eine ist, auch explizit dafür gedacht sind, den Austausch mit euch ein bisschen zu verstärken. Das gilt ja generell bei uns, das Prinzip. Aber gerade hier in diesen Folgen haben wir natürlich Platz eingeräumt, um immer ein offenes Ohr für Fragen von euch an uns zu haben und vor allem Zeit, sie ordentlich zu beantworten. Ob das jetzt nun fachlich, sachliche Themen sind, die euch beschäftigen oder Fragen direkt an uns oder über den Campus, einfach immer her damit. Keine Scheu, wir nehmen da alles entgegen und wir lieben es, im Austausch mit euch zu stehen. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, zum Beispiel auf Instagram @cleverdogcampus oder @cleverdogpodcast. Einfach ab in die PNs oder auch per Mail an feedback@cleverdogcampus.de. Dort erreicht ihr uns am besten und am schnellsten über diese Kanäle. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ja, und wenn ihr eher so der passive Typ seid, dann seid ihr natürlich auch in all unseren Podcast-Folgen und auch in den Insights herzlichst willkommen, denn dafür sind die Folgen ja am Ende des Tages auch da, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr nichts verpassen wollt, keine Podcast-Folgen, keine News aus dem Campus und Co., dann meldet euch doch einfach bei unserem Newsletter oder auf unserem WhatsApp-Kanal an. Denn dann melden wir uns auch sehr, sehr gerne bei euch. Dort bekommt ihr dann alles automatisch auf eure Geräte geschickt und könnt von uns wirklich nichts mehr verpassen. Gerade auf WhatsApp versorgen wir euch dabei nicht nur mit aktuellen Infos rund um den Campus, Podcast und Co., sondern auch regelmäßig mit spannenden Wissenshappen. Die Links zum Newsletter und zum WhatsApp-Kanal, die gibt es natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wisst ihr also Bescheid? Das heißt, wir können jetzt starten in die neue Insights-Folge. Viel Spaß dabei! Hallo! Hallo ihr beiden, schön euch zu sehen!
Hallo!
Hallo!
Hallo Jenna, hallo Ann-Sophie, schön, dass ihr da seid. In dieser sommerlichen Stimmung. Ich erschwitze gerade hier in meinem Büro und mein Wasserglas, das ich mir eben geholt habe, ist jetzt schon fast wieder leer.
Ich freue mich ja, dass ich die bin, die am nördlichsten von uns wohnt, weil das heißt meistens auch, dass es am kühlsten hier ist. Und im Sommer ist es schön, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mich gar nicht mehr traue, wenn es warm ist, richtig zu gucken, wie warm es ist. Weil ich dann denke, wenn ich denn sehe, dass es 30 Grad sind, dann geht es mir noch schlecht.
Ja, aber die Abende sind schön, finde ich. Das ist immer herrlich.
Also ist gerade auch bei uns so. Die letzte Zeit war ja dann doch auch, oder das Wochenende, bevor wir jetzt aufgenommen haben, war ja unfassbar viel Unwetter. Das finde ich dann immer wieder nicht so schön. Ich bin nicht so ein Gewitterfreund oder eine Freundin. Und Thales ist auch nicht so Gewitterfreundin. dann halten wir da immer zusammen und setzen uns gemeinsam aufs Sofa und warten, bis es vorbei ist.
Ich liebe Gewitter. Ich hätte gerne Gewitter gehabt am Wochenende, aber bei uns ist es leider vorbeigezogen.
Ich mag Gewitter auch ganz gerne und ich nutze dann oder ich mache aus der Not eine Tugend und ich mache gerne dann, obwohl ich eigentlich jemand bin, der eigentlich ganz gerne früh ins Bett geht und früh aufsteht, aber so ab 22 Uhr oder so dann so Nachtspaziergänge noch 2 Stunden und dann sogar mal vielleicht durch die Stadt irgendwie. Das ist eigentlich immer
eine ganz nette Stimmung. Während des Gewitters?
Nee, nicht unbedingt. Aber während es regnet.
Bitte oder halt nicht, eben. Ann-Sophie, wir wollen noch ein bisschen länger was von dir haben. Also.
Nein, also wenn es regnet schon oder halt eben an so heißen Tagen, wo es sowieso nicht anders geht, aber eben, weil es dann auch so lange noch ein bisschen dämmerig ist, gut, 22 Uhr nicht mehr unbedingt natürlich, da ist dann die Sonne gerade untergegangen, aber es ist dann trotzdem was anderes, als mitten im Winter nachts spazieren zu gehen. Und genau, vielleicht musste man sich sowieso mittags ein bisschen ausruhen. Vielleicht kommt die Siesta ja auch irgendwann nach Deutschland, keine Ahnung.
Vielleicht.
Und sind eure Hunde gewitterfest?
Ja, also unser Hund steht auch neben der Kreissäge, die kannst du anschmeißen und das stört ihn überhaupt nicht. Also der ist wirklich, den stört gar nichts. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Wir haben, ist also nicht so, dass wir da irgendwas hingehend gemacht hätten. Vielleicht auch ein bisschen rassebedingt. Er ist ja ein Büschler und als Jagdhund hast du vielleicht auch gewisse Tendenzen, dass du eher schussfest oder so bist, aber.
Ja, aber ich kenne auch viele Büschlers, die haben Angst vor allem.
Ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es an uns lag. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen Glück. Ja.
Ja, das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich immer mal nachgucken wollte, aber ich da keine Ahnung habe, weil das ja irgendwie auch in Jägerkreisen auch teilweise gesagt wird, ja, irgendwie Schussfestigkeit, das ist angewilft, also angeboren. Und ich habe da wirklich gerade gar keine Ahnung dazu, inwiefern das, was für Arten von Veranlagungen es dazu gibt und welchen Spielraum man dann noch hat, das irgendwie zu prägen oder zu, dran zu gewöhnen. Genau, also ich weiß nur, dass irgendwie Fiete, der ja eher aus so einer IGP oder Gebrauchshundesportlinie kommt, da werden wahrscheinlich seit Generationen irgendwie die Vorfahren und so haben als Welpen irgendwie Kontakt mit diversen Dingen. Und natürlich kann ich aber dann trotzdem nicht sagen, ob das jetzt dann eher die Prägung ist, ob es Zufall ist oder wie auch immer oder wie man darauf überhaupt selektieren kann. Aber genau, er ist auch, ich habe immer das Gefühl, ich bin viel geräuschsensibler als er auch irgendwie auf irgendwelchen großen Märkten oder Veranstaltungen ist er immer so. Ja, und ich denke mir immer so, oder Feuerwehr kann ich gar nicht ertragen und der will da immer dann noch an die Scheibe gehen und es sich angucken und irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja.
War das denn richtig Angst?
Also ich finde das gerade interessant, was Ann-Sophie gesagt hat, weil ich kann zum Beispiel ganz, ganz eindeutig sagen, dass ich das beeinflusst habe, dass Tades Gewitter nicht toll findet, weil ich Gewitter absolut nicht toll finde. Und Tades, als sie als Welpe zu uns kam, ich glaube auch einfach, dass das daran lag, dass in der Zeit, wo die noch bei der Züchterin waren, dass da extreme Unwetter waren und mit ganz viel Hagel und laut und alles drum und dran, dass die einfach total dran gewöhnt waren. Und das war nie ein Thema für sie, auch so Silvester oder sowas ist auch kein großes Thema für sie, ne? Also nicht über den Maß irgendwie hinaus, keine Panik. Sonst was, sie hat auch keine Panik bei Gewitter. Aber sie findet es halt echt blöd und verzieht sich dann halt gerne so in irgendeine Ecke oder so oder sucht halt Nähe bei einem. Und ich glaube, das habe ich hervorgerufen, weil ich Gewitterangst habe aus meiner Kindheit, weil ich mal, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, als kleines Kind mit meinen Großeltern unterwegs war in Bayern beim Wandern am Berg und die Hütte, wo wir einkehren wollten, die hatte geschlossen und es hat halt richtig heftig angefangen zu gewittern und wir standen da irgendwie unter so einem Heulager oder sowas, unter so einem Vordach. Das war völlig schrecklich. Und seitdem habe ich halt Gewitterangst. Das war so schlimm, dass ich nicht zur Schule gehen wollte, wenn ich nur dunkle Wolken am Himmel gesehen habe. Das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so schlimm. Aber als Tades so, ich glaube so 3 Jahre alt war oder so, da ist ein Gewitter, das ist ja relativ, damals habe ich ja auch noch in Schleswig-Holstein gewohnt, relativ selten ist, dass das so schnell aufzieht, aber es ist relativ schnell aufgezogen und wir waren unterwegs und ich habe ein bisschen Panik bekommen und das hat sie so gemerkt und seitdem ist sie, glaube ich, so. Also ich glaube, das habe ich so hart beeinflusst, aber konnte ich ja auch nichts dafür in dem Moment.
Ich glaube, es ist auch manchmal Erfahrung einfach, ne? Also entweder eine Erfahrung, die Hunde selber machen in so einem Moment oder die halt dann vielleicht auch die Besitzer und ihre Besitzer machen, ja.
Ja.
Weil ich Gewitter gut finde, findet mein Hund das vielleicht auch gut.
Vielleicht ja. Vor allem strahlst du da ja auch einfach Sicherheit aus, ne? Ist kein Thema, musst du keine Gedanken machen, ne? Das kann ich mittlerweile auch besser. Ich habe auch ein bisschen an mir gearbeitet, aber ich glaube tatsächlich, das hat einen großen Einfluss gemacht. Und ich finde es auch ganz faszinierend, dass Tades andere laute Geräusche, ein Großteil wie zum Beispiel Feuerwerk, merkt sie zwar, dass Feuerwerk ist und denkt sich auch, naja gut, nicht so mein Favorite, aber ganz anders als bei Gewitter. Finde ich faszinierend. Gut, finde ich so. Ja, ganz spannend. Ja, aber gut, dass es euren Hunden anders geht. Es gibt ja durchaus auch noch Hunde, denen geht es mit solchen Geräuschen so schlimm, wirklich mit Panik und kommen gar nicht mehr klar, hecheln völlig fertig. Ist ja auch gerade bei dieser Silvester-Thematik immer ein ganz, ganz großes Thema. Also so schlimm ist es definitiv nicht bei uns. alles in einem ganz gemäßigten Maße. Deswegen will ich mich da auch gar nicht allzu sehr beschweren. Wir kommen gut klar.
Bei der Silvester-Thematik, finde ich, merkt man das, also hier, ich wohne ja auch in Schleswig-Holstein und da merkt man das schon, dass viele an Silvester auch hier hochkommen, ne, auf die Inseln, wo ja häufig Böllerverbot ist, Richtung Dänemark, wo auch in diesen ganzen Gebieten häufig Böllerverbot ist, merkt man schon, dass da viele auch unterwegs sind mit Hunden dann aus den Gründen, ne.
Silvester ja so ein bisschen das Gegenteil von der Jahreszeit, die wir jetzt haben, aber wo du es gerade ansprichst, Urlaub, wie sehen denn eure Pläne für die nächsten Monate aus? Habt ihr irgendwas geplant?
Also wir haben keinen großen Sommerurlaub oder so geplant, machen wir eigentlich selten. Ich bin ja auch nicht so ein Sommertyp. Und vielleicht liegt vielleicht auch daran, dass wir, wie gesagt, in Schleswig-Holstein wohnen hier, zwischen den ganzen Meeren und da ist einfach...
Hast immer Urlaub, ne? Ja.
Der Strand ja schon voll. Also wenn es jetzt um Hunde geht, dann ist es halt relativ einfach für uns, auch einfach am Abend nochmal zum Strand oder am Wochenende oder... Und bei uns liegen natürlich die Sommerhäuser in Dänemark immer gefühlt um die Ecke, so, das ist, glaube ich, immer gerne gesehen. Fahren wir auch hin, aber jetzt für den Sommer haben wir tatsächlich, wir waren jetzt an Ostern gerade erst in Dänemark mit Hund. Aber jetzt im Hitzesommer sind wir eher zu Hause und gehen abends nochmal hier irgendwie dann raus, ja, und dann eher wieder Richtung Herbst. Habt ihr was geplant mit Hund? Oder ohne Hund?
Indirekt. Der Hund ist sowohl dabei, als auch ist es hundethematisch. Also man kann es vielleicht im erweiterten Sinne auch als Urlaub bezeichnen. Aber nächste Woche zumindest, nächste Woche vom jetzigen Aufnahmedatum gesehen, ist in Hamburg das Canine Science Forum. Ich weiß gar nicht mehr genau, seit wann es das gibt. Das ist so eine Konferenz, die international ist, seit 2008 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und da geht es einfach immer um verschiedene Hunde und hundeartigen Themen. Eigentlich der eine Faktor, oft geht es ja bei Konferenzen, die sind ja schon eher dann relativ fachspezifisch so. Und da ist, denke ich, irgendwie ja der gemeinsame Nenner einfach irgendwie Hund, Hunde. Und da geht es dann um ganz unterschiedliche Disziplinen. Also diesmal ist es, glaube ich, so kaum irgendwie Genetik themenmäßig aufgestellt, aber das war auch schon dabei oder halt eher Sachen irgendwie aus der Kognitionsforschung und vergleichenden Psychologie oder veterinärmedizinisch, alle möglichen Dinge oder ja, alles Mögliche. Und genau, die ist jetzt mal in Deutschland und dann dachte ich, das kann man nicht verpassen. Ich war da schon mal während Corona, war das irgendwann mal, glaube ich, wurde es von Portugal oder so ausgerichtet, da habe ich das schon mal digital verfolgt, aber genau, sonst ist das leider immer nur. Oder was heißt leider, aber ja, ist nicht hybrid, sondern halt eigentlich nur in Person. Und genau, deswegen war ich ganz erfreut, als ich gelesen habe, dass das dieses Jahr in Deutschland ist. Und genau, da werde ich dahin gehen. Und
da auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so aus aller Welt oder irgendwelche Vortragenden?
Ja, genau. Also mittlerweile, oder das Programm ist jetzt noch gar nicht so lange draußen. Aber ja, genau, ist recht abwechslungsreich.
Und sind das genau. Vorträge oder auch Workshops oder irgendwas, wo man selber mitmachen kann? Oder?
Das bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Es hieß irgendwie, das wird auch diesmal nicht von einer Forschungsgruppe an irgendeiner Uni ausgerichtet. Dieses Mal ist das irgendwie anders organisiert. Es gibt vor allem halt so Talks und dann zwischendurch Poster-Sessions in den Pausen. Und es ist jetzt natürlich schon eine größere Konferenz in dem Sinne, dass es schon ein eng getakteter Zeitrahmen ist und irgendwie von Montag bis Donnerstag geht. Aber es sind bei manchen noch größeren Konferenzen hat man es ja auch so, dass man sich dann zu einer Zeit irgendwie zwischen 5 verschiedenen Schwerpunkten oder Vorträgen entscheiden muss. Das ist jetzt da nicht so. Aber da gibt es noch irgendwie ein oder zwei Tage, die Praktikatag genannt werden. Die letzten beiden, da weiß ich gerade nicht, ob es da was Interaktiveres gibt. Aber da soll sich halt vor allem auch dann an vielleicht natürlich wissenschaftlich Interessierte, aber eher irgendwie Praktiker aus dem, also Hundetraining oder sowas richten. Das sind dann trotzdem, denke ich, werden die dem Anspruch gerecht, irgendwie auch wissenschaftlich Vorträge zu sein, zumindest die meisten.
Also es ist halt wirklich eine sehr wissenschaftliche Konferenz, auch super spannend und ich wäre auch super gerne mit Ann-Sophie mitgekommen. Leider überschneidet sich das mit meinen Urlaubsplänen, auf die ich leider nicht alleine Einfluss hatte. Deswegen geht das leider nicht, dass ich da mitgehen kann. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was Ann-Sophie so berichtet. Ich habe ja auch schon mal, als das während Corona Hybrid war, so wie Ann-Sophie da mitgemacht. Und es ist schon sehr spannend, auch eben, weil man relativ Praxis, nicht Praxis, sondern dass man relativ aktuelle Ergebnisse und auch Forschungsgegenstände halt präsentiert bekommt, finde ich total spannend, ist ja auch etwas, und das war ja auch immer ein sehr forschungsinternes Veranstaltung, versuchen sich jetzt ein bisschen zu öffnen. Deswegen bin ich gespannt, was du da so von erzählst und wie so der Praxistag, sag ich mal, ausgesehen hat. Finde ich ganz, ganz spannend, weil im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen so unsere Intention. Daher vibe ich zumindest in den Vorstellungen da sehr, sehr mit. Gerade auch ja mit unserer neuen Summer School wollen wir ja auch wirklich den Menschen, die sonst nicht so Einblicke in solche Sachen bekommen, da so ein bisschen Einblicke geben. Natürlich nicht in Form einer Konferenz, sondern unterschiedlichen Vorträgen. Und ja, auch bei unserem Symposium legen wir ja auch sehr, sehr viel Wert auf sowas. Daher finde ich das natürlich sehr, sehr spannend und sehr schade, dass ich nicht mit dabei sein kann. Ja. Aber Ann-Sophie wird uns vielleicht in der nächsten Folge dann davon berichten, was es da so zu sehen und zu hören gab. Bin ich halt ganz, ganz gespannt drauf.
Protokoll erstatten, genau. Eigentlich wundervoll machen. Hast du bestimmt viele verschiedene Themen, die du da berichten kannst. Ja. Das, genau, ich habe mir auch schon so ein kleines Dokument gemacht irgendwie, falls ich Notizen währenddessen irgendwie machen will oder so. Weil teilweise, oder ja genau, es gibt natürlich nicht die eine Definition von einer Konferenz, aber je nachdem bei vielen auch sehr mobilen Forschungsthemen oder so geht es dann natürlich gerade auch um dann sehr aktuelle Projekte oder vielleicht auch noch teilweise unveröffentlichte Daten oder so. Ich glaube, genau, diese Konferenz.
Darf man denn natürlich entsprechend außerhalb dessen nicht so drüber sprechen?
Ja, das ist genau. Spannend. Beziehungsweise, das ist jetzt halt, oder ich glaube einfach, das Hundethema bringt es irgendwie auch einfach mit sich, dass da sowieso immer so eine gewisse Verbindung zwischen irgendwie Wissenschaft und Praxis ist. Also, dass sich vielleicht auch einfach Leute, die eigentlich nur in Anführungsstrichen Hundetrainer sind, sich trotzdem irgendwie schon einige Forschungsgruppen oft irgendwie kennen oder umgekehrt auch Leute dann, oder irgendwie Forschende dann privat auch Hundetrainer sind oder da ihr Wissen irgendwie weitergeben. Also genau, das ist dann natürlich nicht bei allen so, aber ich denke, deswegen gibt es überhaupt so eine Konferenz. Genau, deswegen, ja, mal gucken.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Spaß bei.
Danke, danke.
Und
ich finde es genau, ja auch, cool, auch als offizieller,
dass Fiete auch mit dabei ist.
Genau, der ist als offizieller Teilnehmer auch angefangen. Genau, kriegt dann wieder schön sein Konferenz, er hat ein extra Konferenzhalsband. Genau, das kriegt er dann an.
Ist das besonders schön oder besonders?
Ja, das oder also finde ich schon, das ist so aus Stoff und der hat so eigentlich so ein bisschen comicartig oder wie so ein Kinderstoff, so ein bisschen mit irgendwelchen Molekülen und so DNA-Strängen und so chemischen Formeln. Teilweise habe ich das Gefühl, die sind nicht so ganz korrekt, gerade die chemischen Formeln, aber das kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, von daher trägt er es trotzdem. Genau, das ist. Und ich habe eben den auch die Erfahrung sonst gemacht, auch wenn irgendwie ich mit ihm Zug fahre oder so, auch wenn er natürlich ein Ticket hat und seinen Maulkorb, dass ich ihm dann manchmal so ein kleines Blümchen-Dreieckshalstuch anziehe, weil dann auch Leute, die Angst vor Hunden haben, die sagen dann immer, ach ja, aber der sieht ja so nett aus und dann habe ich jetzt gar nicht so viel Angst. Deswegen, genau, das mache ich dann manchmal, wenn es irgendwie in die Öffentlichkeit geht.
Fiete ist ja auch nett, ne? Man darf ihn nur nicht füttern, dann sind die
Finger weg.
Sind die, genau. Finger mitgefüttert.
Ja. Müsste man mal mit seinen Erziehungsberechtigten reden, aber ja.
Ja, ich mache tatsächlich Urlaub ohne Hund. Das ist für mich auch immer eine Herausforderung, weil das zwangsläufig heißt, der Hund geht in Betreuung. Die ist nämlich bei Celine und wird es da sehr, sehr, sehr gut haben. Daher bin ich entsprechend entspannt, aber es ist da trotzdem immer ein bisschen frickelig. Und es ist zwar, dass ich dieses Jahr schon zweimal dann ohne Hund Urlaub gemacht habe, und das ist für mich auch ganz, ganz ungewohnt, weil normalerweise machen wir so gut wie immer Urlaub mit TARDIS. Und ich finde auch immer, Hunde haben auch Urlaub verdient.
Aber ich finde es auch völlig okay, wenn man mal ohne Hund Urlaub macht und mal Urlaub vom Hund hat, sozusagen so ein paar Tage oder ein, zwei Wochen. Finde ich auch nicht unwichtig irgendwie.
Ja, das stimmt schon. Ich mag auch sehr gerne Urlaub mal ohne Hund machen. Ich mag aber auch wahnsinnig gerne Urlaub mit Hund machen. Bei diesem Urlaub ging es tatsächlich gar nicht mit Hund, weil wir in England unterwegs sind und auch den einen oder anderen Freizeitpark besuchen wollen. Und ich bin kein Fan davon, Hunde mitzunehmen in Parks. Außerdem bin ich da auch nicht alleine unterwegs. Von daher war das außer der Diskussion. Und die wird ihren eigenen Urlaub haben.
würde Thadis auch gerne mal eine Achterbahn fahren.
Ich glaube gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass sie überhaupt Lust hat, sich in so ein Menschengedränge zu begeben. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch in vielen Parks gar nicht erlaubt ist. Aber ich bin immer wieder erstaunt, in wie vielen Parks es gerade auch in Deutschland erlaubt ist und wie viel unfassbar gestresste Hunde man da einfach sieht. Und ich denke, oh mein Gott, das wäre das Letzte, was mir einfallen würde, meinen Hund hier mit herzunehmen.
Ja, also ich, unserem Hund würde man damit auch keinen Gefallen tun.
Ja, ich glaube kaum. Ich glaube, ist ja ein kleines Hobby von mir, so hier und da mal einen Freizeitpark zu besuchen. Und in dieser ganzen Zeit habe ich, glaube ich, vielleicht mal 1-2 Hunde gesehen, wo ich das Gefühl hatte, die sind jetzt vielleicht nicht gestresst. So. Aber sonst krasse Dinge, die ich da gesehen habe. Und es ist natürlich gerade, du kennst es ja vielleicht, Schleswig-Holstein, da haben wir einen größeren Park, sage ich mal, den Hansa-Park. Damals, als wir noch in Lübeck gewohnt haben, waren wir da natürlich öfter. Und das ist so ein Park, wo sehr, sehr viele Urlaubsbesucher immer sind. Und die haben natürlich in ihrem Familienurlaub an der Ostsee auch ihre Hunde mit dabei. Und die kommen dann da mit hin. Und da sind immer so wahnsinnig viele Hunde. Und ja, ich fand es gar nicht schön anzusehen, dachte dann, vielleicht hätte dem Hund das dann doch besser gefallen, in der Unterkunft zu bleiben. Aber natürlich kann auch nicht jeder Hund alleine bleiben. Daher, na gut. Ja. Kann man ja nichts machen als zusehend so.
Manchmal weiß man nicht, was das kleinere Übel ist, ne? Wenn man nur eine Situation sieht. Aber ja, also ich glaube, im Freizeitpark hat man selten die Situation, dass man sagt, oh, das hätte meinem Hund jetzt aber auch gut gefallen.
Vielleicht gibt es auch total achterbahnaffine Hunde, keine Ahnung.
Ja. Weiß.
Also es ist tatsächlich immer lustig, dass auf den Hinweisschildern auch immer steht, dass Hunde hier nicht rein dürfen und dass auch in den AGBs und so steht, dass die Hunde nicht mit auf die Fahrgeschäfte dürfen. Ich frage mich, ob Leute, wenn das nicht so sein würde, das tatsächlich machen würden, mal versuchen würden. Sicherlich, ne? Solche Leute gibt's immer.
Bestimmt. Also Kleinhunden, die kann man ja auch, also die kannst du theoretisch ja auch reinschmuggeln, aber. Mit so einem Riesen, die haben ja alle relativ große Hunde. Wird schon auffallen, wenn die mit auf dem Sitz sitzen, glaube ich.
Ich glaube ja, also Fiete kann ich mir so bildlich eigentlich ganz gut vorstellen. In so einer Achterbahn. Mit so einer Fliegerbrille auf.
Ja, ich habe eine Brille für ihn, du weißt es nicht. Die super Rex-Bex, selbst bezahlt, Brillen. Keine Ahnung, ob ihr die kennt.
Ist das so eine Brille, so wenn man so Wassersport mit Hund macht, jemand den dann so aufsetzt, so eine Sonnenschutzbrille oder?
Vielleicht, also kann man bestimmt auch. Also ich weiß, dass das irgendwie viele so, also genau, viele auch für Hunde, die irgendwelche Augenerkrankungen oder so haben, benutzen oder halt gerade so im Arbeitsspürhundebereich, genau, halt in bestimmten Situationen. Also generell denke ich halt immer bei so manchen Schutzsachen, muss man auch immer so überlegen, okay, wenn schon XY einen Schutz braucht, soll ich den Hund überhaupt da reinstecken? Aber ich denke, es gibt trotzdem genau Sachen, wo genau der Hund trotzdem rein kann und halt mit so ein bisschen mehr Extraschutz genau das einfach angebracht ist. Oder ich habe sie ihm auch genau mal angezogen, als er irgendwie sich am Auge verletzt hat oder sonst. Genau, aber bestimmt kann man es auch für Wassersport oder für, keine Ahnung, Hund im Fahrradanhänger mitnehmen oder sonst im Cabrio. Genau. Da gibt's dann so fesche Wechselscheiben. Klar, ja, und polarisiert.
Wir hatten letztes Mal in der Podcast-Folge das Thema mit den Schwimmwesten. Und bei Brille fällt mir jetzt ein, dass gerade auch so bei Wassersport mit Hunden, dass ich da häufiger gehört habe, dass das super wichtig ist, auch gerade im Schnee, wenn man mit Hunden zum Beispiel im Schnee ist, dass man die Augen schützt mit einer Sonnenbrille. Ich glaube, das hatten wir mal in einer Podcast-Folge mit unserer Augenexpertin oder Tierärztin, die auf Augenerkrankung spezialisiert ist, die das erzählt hat, weil die Sonneneinstrahlung natürlich sowohl im Schnee als auch auf dem Wasser eine ganz andere ist und auch die Hundeaugen entsprechend empfindlich sind und das ganz, ganz viele auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
Ja, eben eigentlich, warum sollte es quasi anders sein als bei uns irgendwie? Und genau, halt dann sowohl der mechanische als auch irgendwie der Strahlungsschutz.
Mhm.
Natürlich schon wichtig, ja.
Wir haben uns überlegt, dass wir eine neue Kategorie einführen, weil die, glaube ich, auch einfach richtig gut zu uns passt. Und zwar Fake oder Fakt. Und wo wir heute so ein bisschen bei Sommerthemen sind, habe ich da eine Frage, haben wir natürlich ein bisschen vorbereitet, die wir mal so in den Raum stellen, weil die fragen sich total viele im Sommer. Die ist relativ klein, aber es gibt dennoch habe ich schon gesehen, unter anderem auf Facebook, hetzige Diskussionen darüber, ob das nun in Ordnung ist oder nicht, nämlich den Hunden Eis zu geben und sie Eis fressen zu lassen. Denn es gibt da durchaus Aussagen, die sagen, Hunde können so kaltes Eis überhaupt nicht vertragen. Das ist gar keine gute Idee. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Allgemein kann man natürlich sagen, irgendwie Eis ist erstmal irgendwie, was in den Hund vorne reingeht. Irgendwie, wenn es nicht gerade Medizin ist, erstmal ein Lebensmittel. Und natürlich, so als No-Brainer, sollte man da Sachen auch nicht gefroren verfüttern, die auch ungefroren ein Problem wären. Also natürlich würde man jetzt auch nicht extra irgendwas Dummes einfrieren, um es dem Hund zu geben. Aber gerade wenn man vielleicht unterwegs ist und irgendwie sich ein Eis auf die Hand geholt hat und sich so denkt, so ach ja, das kann der Hund doch auch nett lecken oder so. Genau, da gibt's natürlich irgendwie gewisse Sachen wie Süßstoffe, wie Xylit oder sonst irgendwas. Oder halt, ja genau, die ganzen Sachen, die man sonst im Alltag kennt, ja, die unter Umständen dann zum Problem werden können. Aber genau, wie gesagt, da kann man ja einfach das Eis wie jedes andere Lebensmittel irgendwie behandeln. Und natürlich sind Hunde auch immer individuell, so wie es irgendwie Menschen gibt, die das nicht so individuell vertragen. Gibt sicherlich auch Hunde mit einem sensiblen Magen, wo dann so ein paar Grad Unterschied irgendwie schon ein Problem machen. Genau, aber abgesehen davon, genau, wenn der Hund es irgendwie annimmt und man es ihm nicht reinzwängt, gibt es jetzt grundsätzlich keine großen Gefahren, die jetzt von so kalten Speisen in dem Sinne ausgehen. Man kann natürlich irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, so ein Eiswürfel kann sich allein mechanisch verkanten, wenn der Hund den vielleicht schlingt. Oder wie wir das auch schon mal auf Instagram aufgearbeitet hatten mit so Kausachen. Ja, das kann natürlich so hart sein, dass es einfach problematisch für die Zähne wird. Und vielleicht hat der Hund einfach Bock, da so ein bisschen drauf rund zu knabbern. Also auf solche Sachen kann man natürlich Acht geben. Aber sonst, genau, ist eigentlich, glaube ich, immer die Maßgabe, einfach individuell den Hund kennen und einschätzen können. Und ja, dem halt nicht Sachen aufzuzwängen und umgekehrt den auch zu kennen, wenn er vielleicht auch nicht essbar oder nicht für ihn gute Sachen essen würde und da nicht selber eine Hemmung hat, das auch mit einschätzen zu können. Ich denke, damit fährt man ganz gut. Genau.
Aber grundsätzlich Bedenken, was die Kühle angeht, muss man an sich nicht haben. Ne? Dazu haben wir keine Studien, keine Belege, abgesehen von wilden Facebook-Kommentaren gefunden, die das irgendwie belegen können.
Genau, ja. Sonst muss ich in 3 Monaten einen Revidierungs-Podcast machen. Aber ich denke, das ist eine von den, genau, eher harmloses.
Das ist ja immer total spannend, weil ich finde immer, gerade die Sommerzeit ist so eine Zeit von so viel Mythos, aber gefühlt auch von so viel Dramatik in den sozialen Medien, weil so viele Themen hochkommen, ne, wo man auch immer ganz differenziert raufschauen muss. Bei einigen Themen haben wir das ja auch schon getan. Beispiel, Thema, das natürlich zu dieser Zeit immer super relevant ist, ist alles Mögliche rund um Zecken, um Zeckenbekämpfung und so weiter. Auch das Gran-Thema haben wir auch gerade wieder ein paar Postings auf Instagram dazu veröffentlicht. Durchaus auch so ein Thema, wo ich auf der einen Seite immer wieder geschockt bin, dass so viele HundehalterInnen noch gar nichts von dem Thema wissen. Was denn wohl daran liegt, dass sie irgendwie in Gegenden wohnen, wo das nicht so relevant ist oder noch nicht relevant ist. Auf der anderen Seite aber auch häufig gesagt wird, boah, mach doch nicht so ein Drama, jag den Leuten doch nicht so Angst ein. Aber das tatsächlich ja auch so ein Thema ist, was einfach von Jahr zu Jahr schlimmer wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass die relevantesten Pflanzenarten für dieses Gran-Thema sich immer mehr verbreiten, weil sie es wunderschön finden, da wo es heiß ist und wo nicht viel wächst und wo schön viel Asphalt ist und wo wir alle mit unseren Hunden längs gehen, finde ich immer wieder faszinierend. Der Sommer ist eine spannende Hundethemenzeit, auf jeden Fall mit sehr, sehr viel reichlich Diskussion. Ich würde mal sagen, das ist so dieses Hundesommerloch.
Aber es sind wirklich viele Hundethemen. Also auch Hund im Auto lassen ist auch immer so ein Riesenthema.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn der Hund irgendwie überhitzt, wie kühle ich den runter? Und sind die Pfoten, dürfen die auf den Asphalt? Und wie ist das mit Baden? Und also was ich finde, da gibt es immer viele Themen im Sommer, ja. Und auch nicht, wie du sagst, mit den Granden ja auch nicht immer nur irgendwie hier, wo viel Grün ist, viele Felder, sondern ja auch in der Stadt, ne? Also sind auch immer nicht nur Landthemen, finde ich, sondern auch Stadtthemen.
Ja, durchaus beides, ne?
Genau, da genau, du hattest gerade gesagt, irgendwie, dass es irgendwie wahrscheinlich dann auch ansteigt mit irgendwie mehr Hitze oder wie auch immer. Ich glaube, das kann man dann immer so gar nicht so definitiv in die Zukunft sagen, sozusagen. Aber da ist es dann auch, oder das ist dann exemplarisch einfach dafür, dass man da irgendwie immer so ein bisschen vielleicht ein Auge auf grundsätzliche Themen hat oder auf grundsätzliche Dinge, die dann dazu führen. Dafür muss man nicht wissen, in welchem Ausmaß sich irgendwie XY vielleicht verbreitet, aber allein, dass man halt bei den Gräsern schon, ohne die Art zu kennen, irgendwie relativ gut einschätzen kann, ob die jetzt zum Problem werden können oder nicht, weil ich meine, es kann auch mal wieder abgewechselt werden durch was anderes, ja. Oder allein aus sehr subjektiver Beobachtung hier habe ich auch schon, gab es Jahre, wo jetzt zum Beispiel eben gerade diese Mäusegersten unterhand. ja, genau, wo diese Mäusegersten.
Ich habe gerade genießt, ihr werdet es jetzt nicht gehört haben. Oder ich schneide es rein.
Genau, ja, vielleicht kann man das irgendwie gut für irgendwas verwenden. Für die Kategorie zum Beispiel. so als Jingle. Genau, also ich habe da auch selber hier schon irgendwie sehr große Unterschiede in der Verbreitung gemerkt. Und nur weil irgendwie jetzt gerade das aktuell ist, genau, kann natürlich auch mal wieder eine andere Pflanze diese Nische einnehmen, die vielleicht da in diese Richtung gar nicht ist. Aber genau, ich denke, es wird einfach, ja.
Aber rein aus der Beobachtung, sage ich mal, weil wie oft ich in der letzten Zeit, auch schon im letzten Jahr, diese Kommentare gelesen habe, früher war das auch kein Thema. Warum wird da heute so ein Drama draus gemacht? Ist einfach, weil gerade diese Mäusegerste sich natürlich invasiv vermehrt hat hier bei uns. Weil sie es halt an entsprechenden Standorten super toll findet, wo anderes vielleicht nicht so gut gedeiht und da auch so einiges verdrängt hat, ist es dann halt relativ selbsterklärend, ne? Und sind solche Kommentare natürlich ein bisschen obsolet.
Ich glaube, das ist auch gerade halt einfach ein sehr viel gesagter Satz in der Hundewelt, dieses früher war das irgendwie anders. Das ist natürlich auch leider immer sehr schwierig zu differenzieren, ob das jetzt an dem Thema an sich liegt. Ich denke,
oder an der Wahrnehmung.
Oder an der Wahrnehmung, also genau, halt irgendwie, da hat man dann weder Zahlen noch irgendwie groß genug wahrscheinlich irgendwelche Kommentare, die man da auswerten könnte. Einerseits, weil es diese Kommentare früher nicht gab, die man da vergleichend nehmen könnte, wobei das wird jetzt wahrscheinlich irgendein Soziologe anders sehen können. Genau, und dass man natürlich irgendwie auch sagen kann, ja, aber waren die Leute oder haben die Leute das dann früher einfach nur nicht gemerkt, weil da keine Information drüber war oder hat man vielleicht früher auch generell dann vielleicht nicht so auf solche Sachen geachtet oder unterstellt oder waren die Leute eigentlich vielleicht durch die Jahrzehnte immer relativ gleich in solchen Sachen. Es gab genau die gleiche Vielfalt von sorglosen und eher besorgten oder kümmernden Hundeleuten wie heutzutage. Genau, aber ja.
Ja. Auf jeden Fall
gibt es trotzdem gut drauf zu achten.
Ja, total. Auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele solcher Themen und ihr wisst ja, wir haben da eine große Leidenschaft dran, solchen Themen tiefer gehen da uns zu widmen und da mal wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich dran und was ist nicht dran und was für Mythen kursieren und was für Wahrheiten und so weiter. Das nehmen wir natürlich auch abseits unserer Kategorie Fake oder Fakt, natürlich hauptsächlich bei uns im Campus, im Podcast oder in Artikeln oder in Webinaren und Co. auseinander. Aber man kann sich natürlich leider, und das ist, glaube ich, unser alltäglicher Struggle, nicht allen Themen gleichzeitig widmen, auch wenn wir es gerne wollen würden. Gerade Ann-Sophie und ich neigen ja dazu, uns mit Themen zu überrollen, sage ich nahezu schon, dass wir da immer so ein bisschen auswählen müssen. Das heißt, gerade da wir so genau hingucken wollen, braucht das natürlich auch immer ein bisschen Zeit. Aber wir haben uns schon wieder für die Zukunft die ein oder anderen Themen rausgepickt, die wir euch da mal ein bisschen auf unterschiedlichen Formaten, ein bisschen leichtere Kost auf Social Media, aber auch das ein oder andere in etwas weiter entfernter Zukunft ausführlicher. Ja, gerade auch zu Sommerthemen. Da könnt ihr gespannt sein. Ja, und was steht bei euch noch auf dem Plan die nächste Woche? Was beschäftigt euch aktuell an Themen, die ihr gerne mal loswerden wollt?
Ui. Viel. Was mich diese Woche beschäftigt hat, war also rein hundemäßig, dass wir uns häufiger mal mit einem befreundeten Paar treffen, die auch einen Hund haben, einen Labrador. Und der versteht sich mit unserem Hund sehr, sehr gut, aber mit anderen nicht so. Das heißt, es ist immer so ein bisschen die Frage, wo kann man die laufen lassen? Der läuft auch nicht, also der läuft auch einfach weg, wenn Engo läuft, wo kein Zaun ist. Deswegen ist das schon so ein bisschen eingegrenzt, weil es muss eingezäunt sein, aber ein Hundefreilauf zum Beispiel sind halt auch immer viele Hunde. Deswegen war das so ein bisschen Thema bei uns, weil wir hier bei uns in der Nähe gar nicht so viel haben, wo man vielleicht mal so eine Fläche, weiß ich nicht, mieten kann für eine halbe Stunde oder ja, irgendwie in die Richtung irgendwas finden kann. Deswegen war das so ein bisschen Thema bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei euch vielleicht anders ist, ob ihr da auch schon, ob das überhaupt schon mal Thema war bei euch, weil wenn der eigene Hund die Themen nicht hat, dann ist es einem vielleicht auch eher egal, aber vielleicht habt ihr da schon mal irgendwas gehört.
Also für mich ist das auch so ein bisschen so ein, ich würde jetzt nicht sagen Dauerthema, weil aktuell suche ich da aktiv nicht nach, aber in der Vergangenheit, als wir noch im Norden gewohnt haben, habe ich öfter mal Ausschau nach Freilaufgebieten geguckt, die eingezäunt sind, weil ich das durchaus spannend fand, auch gerade so mit einem jungen Hund. Habe dann aber auch ziemlich schnell ziemlich negative Erfahrungen in so einem Freilaufwald erfahren, weil ich sag mal, überall, wo Freilauf dran steht, habe ich auch immer so tendenziell, wenn es so öffentliche Sachen sind, das Gefühl, da gelten für die Leute auch gefühlt überhaupt gar keine Regeln mehr des gemeinsamen Umgangs miteinander. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir in der Vergangenheit dadurch, durch unsere, ich sag mal, gerade in den jüngsten Jahren von Thaddäus und unsere Unerfahrenheit, viele, viele negative Erfahrungen eingehandelt haben, die wir, glaube ich, hätten umgehen können und die ich auf jeden Fall in der Zukunft nicht mehr machen werde. Mit Hunden, die ungebremst in einen reinballern, die nicht mehr wegzuhalten sind, wo es echt schwierig wird, so den eigenen Hund, sage ich mal, auch so zu beschützen, gerade wenn man unerfahren ist und andere HundehalterInnen, die total uneinsichtig sind oder deren Hunde auch einfach überhaupt nicht hören und dann kilometerweit weg sind. Also wir hatten da tatsächlich einige wirklich auch relativ große Freilaufgebiete. Aber das finde ich so bei so größeren Freilaufgebieten auch immer wieder relativ problematisch. Was ich hingegen total interessant finde, sind so private Freilaufflächen, die man sich so für sich selbst zeitweise mieten kann, weil man dann total alleine ist und so sein Ding machen kann. Ich sag mal, ich habe jetzt einen Hund, die läuft nicht einfach weg. Ich habe einen Appenzeller, die klebt an mir. Die hat einen mini kleinen Radius. Die ist super abzurufen, wenn irgendwie was über den Weg huscht und so. Alles gar kein Problem. Deswegen muss ich mir da nicht so generell Gedanken machen. Aber gerade was zum Beispiel neue Hundebegegnungen und so angeht, finde ich das dann doch immer wieder spannend, wenn man so einen abgeschlossenen, neutralen Bereich hat irgendwie, außerhalb so des eigenen Gartens oder so. Findet ja nicht jeder Hund toll, einen neuen Hund direkt in den eigenen Garten irgendwie zu holen. Ja. Aber ich muss auch sagen, es ist wahnsinnig schwierig, sowas zu finden.
Mhm. Ja, und wie du sagst, meistens sind es dann eher so private Geschichten oder so, ne? Oder habe ich auch schon mal gesehen, wo sich einfach viele Leute zusammengetan haben und dann irgendwie so eine kleine Koppel da erworben haben und sowas gemacht haben. Aber häufig ist es dann halt einfach offen für alle zu jeder Zeit. Und dann hast du eben genau diese Probleme, die du da eben angesprochen hast. In Dänemark, weiß ich, haben die ja auch viele Freilaufwälder.
Ja, und richtig, richtig groß, ne?
Groß und meistens auch sind die Leute schon sehr rücksichtsvoll. So ist meine Erfahrung jedenfalls. Das ist auch ganz cool. Habe ich hier auch noch nicht so richtig gesehen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass man so ein richtiges Waldgebiet hat, quasi was eingezäunt ist.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, wenn man so einen Hund hat wie von deinen Bekannten, wo du gesagt hast, der einfach wegläuft, umso größer das Freilaufgebiet, umso weniger hat man denn natürlich auch davon, ne?
Das ist natürlich, wenn das eingezäunt ist, dann hast du da natürlich auch keine Rehe und keine, ne? Also dann hat er einfach auch nichts, wo er unbedingt, klar, der ist dann schon weg, aber meistens ist er halt weg, weil er Rehe jagt oder so, dann, ne? Also das ist eher das Problem bei denen.
Da muss dann halt die Schleppleine dranbleiben.
Ja, da muss die Schleppleine einfach dranbleiben. Aber und eben dieses andere Hundeproblem, das ist natürlich dann im Freilauf schon so, wenn der offen ist für alle.
Ja. Ja. Aber nach wie vor, wir hatten ja auch irgendwann mal so ein Posting gemacht und ich glaube, es gibt durchaus auch noch andere Leute auf Instagram, von denen ich mal mitbekommen habe, dass die solche Aufrufe gemacht haben. Habt ihr da vielleicht auch mal was mitbekommen, wo man so ein bisschen sich austauschen kann? Diesbezüglich ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, denn so die richtigen Posts wiederzufinden, wenn man da mal so ein bisschen gucken will. Ich habe da jetzt gerade gar nichts zur Hand. Ann-Sophie, hast du da was?
So ein Posting in dem Sinne habe ich auch nicht, aber ich weiß, dass die Kati von dem Account Pupsonality, oder? Das, so wird das ausgesprochen, ne? Immer wenn man nur Sachen liest, dann denkt man sich auf einmal so, genau. Aber die hat, meine ich, dann so eine Serie dazu gemacht, vielleicht läuft die sogar noch, wo die genau solche Flächen, die man sich eben mieten kann oder auch einfach...
vorstellt?
Ja, genau.
Ah, cool. Ja, das können wir vielleicht mal verlinken hier in der Beschreibung. Wir hatten ja mal vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder fast mindestens ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Nein. Oder Jahr her, dass wir mal so einen kleinen Aufruf gemacht haben. Auf so einem Posting, das können wir vielleicht ja auch nochmal verlinken, das Posting, wo so ein paar drunter geschrieben haben, auch ganz unterschiedliche Regionen. Könnt ihr natürlich auch wieder aufleben lassen, um das mal so ein bisschen zu teilen. Falls da was dabei ist, könnt ihr da ja mal reingucken. Außerdem auch total spannend, mal von euch so Feedback zu hören, ob ihr selbst auch tatsächlich solche Sachen sucht oder was Gutes gefunden habt und so weiter. Und falls ihr selbst, vielleicht auch ganz spannend, falls ihr selbst so einen Platz habt, den ihr vermietet, fände ich auch mal ein interessantes Thema tatsächlich für einen Podcast, wenn jemand da Lust hat, mal zu eingeladen zu werden und mal so davon zu erzählen, wie man auf die Idee kam, was man dafür für eine Gegend gebraucht hat, gesucht hat, wie es dazu kam und was das alles so für einen Aufwand mit sich hat. Das wäre ja auch mal total spannend, weil ich mir auch vorstellen kann, dass gerade zum Beispiel viele TrainerInnen, die zum Beispiel ihr eigenes Gelände haben, wo die Training anbieten, was vielleicht sogar ein bisschen größer ist, oder einige wohnen ja auch außerhalb, die vielleicht noch Flächen frei haben, die man vielleicht für sowas nutzen könnte, die sich vielleicht potenziell für das Thema mal interessieren könnten, was da denn so dranhängt und was man braucht an Genehmigungen und Co. Ich kann mir da gerade tatsächlich gar nichts drüber vorstellen, das wäre vielleicht spannend. Also falls hier zufällig jemand dabei ist, der unsere Podcast-Folge hört, meldet euch doch gerne bei uns, dann können wir auch mal über das Thema gerne sprechen. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so aus dem Windhundebereich wahrscheinlich da viel am liebsten auch ist. Oder vielleicht auch gerade der Bereich ja, Windhunde, Auslandstierschutz irgendwie so in die Richtung. Windhunde aus dem Auslandstierschutz. Genau, dass da wahrscheinlich ein Netzwerk irgendwie existiert. Und ich meine, es gab auch irgendwann mal sowas, aber das dann, da geht es, glaube ich, nicht unbedingt um weite Flächen ohne Leine laufen, aber es gab irgendwann mal, meine ich, so eine Aktion, wo Leute ihre Privatgärten so zum Schnüffeln als Schnüffelgärten angeboten haben. Vielleicht auch gerade für Hunde, die irgendwie sonst draußen, keine Ahnung, zu viel Angst haben, aber trotzdem irgendwie mal eine andere Umgebung brauchen. Aber genau, vielleicht gibt's da ja jemand.
Schnüffelgärten finde ich auch eine sehr süße Idee.
Ja, der Name ist auch super.
Was genau kann man sich drunter vorstellen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde gerne mehr dazu erzählen, wenn ich mehr dazu wüsste. Ich erinnere irgendwie nur, dass da genau, das also so in meinem Kopf ist da so als bildliche Erinnerung auch nur so eine extrem alte 2000er Website, wo dann halt genau Leute sich irgendwie organisiert haben und gesagt haben, hier mein Garten ist irgendwie nett und da können eure Hunde irgendwie vorbeikommen oder ihr genau, ja.
Spannend, also falls jemand einen Schnüffelgarten betreibt, könnt ihr euch auch gerne mal uns melden, dann können wir da vielleicht auch mal drüber sprechen. Ich dachte gerade vielleicht an Sophie in deinem Spürhunde-Bereich, wo du ja auch unterwegs bist, oder Artenspürhunde-Bereich, mit Geruch und Co., bist du da ja eigentlich gut vernetzt. Ich dachte, das würde daher vielleicht kommen.
Oh, gute Frage. Ja, ich glaube, gut, das sind dann oft Leute, die noch auch ganz andere interessante irgendwie Verbindungen haben zu irgendwelchen, was weiß ich, lokalen Industrieanlagen, wo man dann vielleicht mal trainieren darf oder
auch mal schnüffeln gehen kann.
Ja. Irgendwelche Lost Places. Aber da geht es ja dann eher weniger um das Riechen an den Sachen, die da rumliegen, sondern mal irgendwie den Zielgeruch in einer anderen Umgebung verstecken. Genau, ich habe mich gerade sowieso gefragt, so rein rechtlich, wie man überhaupt so einen Wald so umwidmen könnte, dass man den einzäunt und so. Genau, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber Betretungsrecht und so in deutschen Wäldern. Und deswegen, ja, genau, ich weiß auch gar nicht, inwiefern man, genau, Hunde oder was, wie man das dann machen könnte, wenn es trotzdem schon gesetzlich als Wald gilt von der Fläche oder ja, solche Dinge.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich denke halt auch, dass ich glaube tatsächlich, dass die Nachfrage nach solchen Flächen, also wenn wir jetzt mal allgemein bei so Mietbahnen, Hundefreilaufflächen oder sowas sind, dass das die Nachfrage gar nicht mal so klein ist, dass es sicherlich auch Leute gibt und ich glaube irgendwie, dass so die Diskrepanz zwischen die Leute wissen, dass es das gibt und dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, das so irgendwie zu kommunizieren, da würde mich das tatsächlich auch mal interessieren und vielleicht wissen auch einige, die halt Flächen haben, gar nicht davon, dass ich das irgendwie rentieren könnte oder überhaupt gar keine Idee davon haben. Deswegen fände ich das tatsächlich doch relativ spannend. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein langer Rattenschwanz noch dranhängt, wie man so schön sagt, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vielleicht in meinem Kopf mal kurz spontan überlegt habe, weil wir leben ja immer noch in Deutschland. Es gibt halt Gesetze und Regeln, an die man sich halten muss, die mitunter durchaus komplex sein können.
Ja,
Ja, vielleicht ist das auch der Grund. Weil ich glaube nämlich auch, dass die Zielgruppe relativ groß ist. Also es gibt ja die, ne, die ihre Hunde einfach sonst nicht frei laufen lassen können, weil sie weglaufen. Aber wie du schon sagst, bei euch ist das ja gar kein Problem, Merle. Bei uns auch nicht. Unser Hund läuft auch nicht weg. Aber da hat man vielleicht andere Gründe, ne, dass man gerade keinen Kontakt will zu anderen Hunden oder dass man irgendwas trainieren möchte, mal mit Platz oder wie auch immer. Glaube ich schon, dass das viele...
Also ich habe das schon öfter gehört von irgendwelchen Hotels oder so, dass sie das dann gezielt werben oder auch Ferienwohnungen, dass die irgendwie sagen, ja, hier ist ein gezäuntes Grundstück dabei und so weiter und so fort. Genau, aber ja, das geht dann natürlich, da es das dann nicht irgendwie vor jeder oder direkt vor der Haustür gibt. Und wenn das dann an sowas gebunden ist, das ist dann natürlich auch immer natürlich nicht für alle Leute machbar.
Ähnlich so auch finanziell. Wie mit so einem Hundeverein, ne? Hundesportverein etc. In der Regel sind die Plätze dann ja auch offen, aber nur für die Mitglieder. Und will ja nicht jeder Mitglied in einem Hundesportverein sein, was man dann gegebenenfalls sein müsste, um die Plätze nutzen zu dürfen. Und da ist dann ja zum Beispiel auch ein ganz anderes Publikum. Ne? Ich glaube, gerade Menschen, die einen Hund haben, der jetzt vielleicht nicht so gern mit anderen Hunden und mit vielen anderen Hunden umgeben ist, ist natürlich ein Hundeverein dann durchaus vielleicht auch noch eine andere Herausforderung, als wenn es ein bisschen Platz ist mit ein bisschen mehr Ruhe für sich. Weil in der Regel hat ein Hundesportverein ja nicht nur einen Platz, mal die meisten haben ja deutlich mehr und dann ist da auch schön Alarm.
Wobei, da hatte ich auch schon öfter drüber nachgedacht, dass ich das eigentlich irgendwie fast die naheliegendste Lösung oft finde und dass man, genau, gerade vielleicht so ein monatlicher Mitgliedsbeitrag oder so ist dann ja vielleicht doch eher stemmbar oder ist dann vielleicht auch in dem Rahmen wie sonst woanders halt der eine Tag kosten würde. Also da hatte ich schon öfter gedacht, aber wahrscheinlich gibt es auch dann wieder Sachen mit Versicherungen und Haftungen und so, ob man nicht darüber auch die Vereine vielleicht, oder vielleicht dürfen sie das auch gar nicht, weil das dann eine Gewinnabsicht wäre oder was weiß ich, ob die nicht da auch, also ich kenne mich, also ich kenne auch hier Regionalvereine, die irgendwie, wo der Platz recht selten irgendwie, oder was heißt selten, wenn dann intensiv, aber sonst auch oft leer steht, in Anführungsstrichen. Genau, die aber trotzdem im Verein einfach keine Kapazitäten haben für mehr aktive Mitglieder, so ungefähr, wo ich dann schon öfter gedacht habe, so schade, das hätte ich eigentlich gerne mal als Trainingsfläche irgendwie so genommen. Genau, das geht da leider nicht.
Ja, also aber ich meine, am Ende des Tages kostet Fragen nichts, ne?
Also ja, ich habe gefragt und es geht nicht.
Achso, es geht nicht, okay.
Ja.
Okay, gut. Dann gebe ich das vielleicht auch jetzt mal nicht als pauschalen Tipp weiter. Dann wird es da vielleicht auch Gründe geben. Kann ja natürlich individuelle Gründe auch sein, ne?
Ja, also, genau. Ich weiß es auch, das ist schon länger her, aber und ich denke auch allgemein habe ich das Gefühl schon, dass irgendwie so Hundesportvereine, da hat man natürlich irgendwie selber manchmal relativ starres Bild vor Augen, aber ich bin ja auch irgendwie viel umgezogen in den letzten Jahren, habe dann immer so geguckt, was so in der Nähe ist und ich habe schon das Gefühl, dass das so ein eine extrem diverse Landschaft irgendwie so ist und gerade teilweise im Hundesport oder wie auch immer Bereich, je nachdem, wo man dann eben, in welcher Gesellschaft man sich bewegt, habe ich auch das Gefühl, es herrscht eher auch eine Akzeptanz irgendwie für Hunde, die sonst jetzt nicht so mit anderen Hunden können oder die lernen das dadurch oder auch nicht. Also ja, ich sehe da Potenzial, aber ich weiß eben nicht, an welchen Sachen das dann scheitert.
Ja, das müssen wir nochmal rausfinden. Da kann man heute leider nicht mit klaren Antworten dienen.
Vielleicht meldet sich schon.
Vielleicht meldet sich ja jemand. Ja, also spannendes Thema. Ich habe tatsächlich ein Thema, das mich beschäftigt hat in letzter Zeit, weil ich habe es ja vorhin gesagt, wir relativ viel Urlaub gerade ohne Hund machen. Also ich finde es extrem viel. Wie gesagt, ich mache gerne Urlaub mit Hund. Und ich mich natürlich gefragt habe, was sollte ich dann eigentlich alles erledigt haben mit dem Hund und was sollte ich einfach gemacht haben, bevor ich den halt so eine Woche, zwei Wochen, 10 Tage woanders hingebe und für mich das da irgendwie direkt so selbstverständlich ist, okay, ich gebe mal Kotproben rein, ne? Also es war jetzt außerhalb des, wir geben ja regelmäßig Wurmkur, aber ich dachte, bevor ich sie jetzt weggebe, mache ich auf jeden Fall mal einen Test, um zu checken, ob da wirklich nichts ist. Und ich mache dann auch mit Hades vorher schön Wellness. Kommt mit fertigen Krallen. Ich liefer sie komplett tuto ab, damit da auf jeden Fall keine Probleme entstehen. Und sowas ist für mich total selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Wenn ihr euren Hund mal abgebt, sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Also ich bin da einfach immer nach dem, ich möchte ja niemandem anderen irgendwie noch komplexere Zustände machen als sowieso, weil er passt sowieso schon so lange auf meinen Hund auf oder sie in dem Fall.
Ja, ich finde, es macht auch noch manchmal einen Unterschied, ob andere Hunde dann in dem Fall da sind oder nicht. Ich finde, wenn keine anderen Hunde da sind, dann ist es immer noch mal so ein bisschen entspannter. Also wir hatten das auch schon, dass jemand hier zu Hause auf unseren Hund aufgepasst hat und einfach hier gewohnt hat, während wir weg waren. Es war natürlich super entspannt von allen
Das ist der absolute Luxus.
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch vorher Krallen geschnitten, Ohren geputzt und also Heckmeck. So, das, wo ich auch finde, dass, also unser Hund lässt relativ viel mit sich machen, so, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen individuell. Also ich glaube, einige Hunde mögen das an sich schon nicht und wenn jemand anderes das macht, schon mal gar nicht so. Deswegen finde ich es auch irgendwie fairer für alle, wenn man das vorher erledigt, ja. Aber ich weiß nicht, wie es bei anderen ist oder wenn man seinen Hund auch regelmäßig abgibt in die, irgendwie jede Woche ein, zwei Mal, machen ja auch viele in irgendeinen Huter oder so, dann macht man es vielleicht nicht mehr so regelmäßig, ich weiß es nicht. Obwohl Krallen schneiden und Ohren putzen, das macht man eh regelmäßig, von daher sollte man zumindest.
Ich weiß nicht, ich habe meinem Hund, glaube ich, noch nie die Ohren geputzt.
Wir putzen auch immer nur eins, ehrlich gesagt, weil das eine ist sauber, immer, seitdem er bei uns ist, das sauber und das andere ist immer dreckig. Keine Ahnung. Krass.
Ich habe mich nämlich gerade gedacht, so, oh Gott, was habe ich denn für eine Kernsache des Hundehalterwesens vergessen? Also irgendwann hat er mal eine kleine Entzündung, Wunde, wie auch immer, aber sonst kann ich mich eigentlich gar nicht dran erinnern, aber ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie, ich verbinde das mit Wisch, dass es die Ohren putzt.
So ein bisschen, ne, habe ich irgendwie auch, ich dachte, ja, macht
Sinn. Aber vielleicht auch einfach, genau, grundsätzlich bei den etwas schlappohrigeren.
Ja. Genau. Aber also ich habe Tades auch schon das ein oder andere Mal die Ohren geputzt, aber die hatte auch mal auch eine Entzündung in ein Ohr und dann gucke ich regelmäßig nach, ob die Ohren gut aussehen, aber aktuell sieht es eigentlich sehr gut aus. Also ich glaube, Ohrenputzen ist jetzt nicht notwendig vom Urlaub.
Lieber nochmal.
Aber ich guck nochmal nach. Keine Sorge. Ich guck nochmal nach, Celine. Celine, wenn du das hörst, ich habe nachgeguckt.
Aber lassen eure Hunde sich gern Krallen schneiden oder haben die da Probleme mit?
Also mittlerweile macht Tades das super, super gut. Sogar so, dass wir das tatsächlich, dass ich das auch schon mal von jemand anders habe machen lassen können, außer von mir, weil als Tades letztens mal für ein Wochenende bei jemand anders zu Besuch war, da konnte ich die Krallen nicht machen, weil ich hatte ja meine Daumenverletzung. Ich hatte mir ja da eine Entzündung eingefangen, die operiert werden musste, relativ spontan und konnte meinen Daumen, wie ihr wisst, 3 Wochen nicht mehr richtig bedienen. Und da wurde sie dann da Krallen beschnitten beziehungsweise gedrämelt. Wir haben Tades nämlich an den Drämel gewöhnt, denn für Tades war das lange, lange Zeit ein riesengroßes Thema mit dem Krallenschneiden. Ich glaube tatsächlich, dass das mal initial dadurch ausgelöst wurde, dass sie als Junghund, ich muss es eigentlich so benennen, von einer Tierärztin mal wirklich sehr, sehr grob Krallen beschnitten wurde. Und das hat sich, glaube ich, bei ihr so ein bisschen manifestiert, sodass das immer richtig, richtig schwer war. Erst war es so, dass ich tierische Angst hatte, Krallen mit der Krallenschere dann zu beschneiden, weil die, sobald sie die Krallenschere schon gesehen hat, einfach weg war, so gefühlt, und sich dann entsprechend auch dagegen geweigert hat, das zu tun. Und ich finde Krallenscheren sowieso total unhandlich und irgendwie unangenehm, mag aber bei jedem anders irgendwie sein. Und habe dann gesagt, okay, ich probiere das mal mit einem Dremel und habe mir dann wirklich für jedes Mal wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit genommen und wirklich versucht, so das Vertrauen zum Thema Krallen anfassen und bearbeiten herzustellen. Und das hat wirklich wahnsinnig lange gedauert, weil ich muss dazu sagen, dass Tades aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte, ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, die hatte ja mal vor ein paar Jahren ganz, ganz schlimmen Haarausfall. Ja, im Gesicht vor allem. Und da hat sie dann, um das wieder aufbauen zu können, nachdem wir ein Jahr rumdiagnostiziert haben, so Mittelchen bekommen, die halt Haut- und Haarwachstum so ein bisschen beschleunigen. Und seitdem ist das mit dem Krallenschneiden auch wirklich wahnsinnig häufig notwendig. Das ist wirklich krass, weil ich muss dann eigentlich alle 2 Wochen an die Krallen ran, damit das wirklich noch geht und das Leben wirklich nicht so arg vorschießt, weil man kann Tades wirklich immer nur Stück für Stück langsam die Krallen wegnehmen. Das finde ich echt immer so ein bisschen nervig, weil man sonst dicht, richtig dicht am Leben dran ist. Und deswegen bin ich da schon arg, arg hinterher. Und ja, und ich habe es jetzt halt irgendwie geschafft. Aber es war sehr, sehr viel Schweiß dahinter, weil ich natürlich auch möchte, dass mein Hund das gerne mit sich machen lässt und nicht irgendwie Panik und Angst davor hat. Und daher habe ich es am Anfang wirklich nur gemacht. Ich habe so lange die Krallen bearbeitet, bis ich gemerkt habe, es ist zu viel. Und sie zeigt irgendwie Anzeichen von Stress. Und dann habe ich aufgehört. Und das hat dann gut geklappt. Und jetzt kann ich
Während ich damals teilweise manchmal 2 Stunden gebraucht habe, dafür das zu machen, können wir das jetzt in 20 Minuten durchziehen, sage ich mal. Was dann auch hauptsächlich an meinen handwerklichen Fähigkeiten liegt, dass wir ein bisschen länger brauchen. Aber ich bin wahnsinnig, wahnsinnig happy, weil ich habe zwischendurch gedacht, wir kriegen das mit diesem Hund gar nicht mehr hin. Ja, und bin sehr, sehr froh, diese Geduld gehabt zu haben. Muss jetzt auch sagen, ich habe die Geduld, mein Mann hat die Geduld nicht ganz so. Deswegen mache ich das auch. Ja, aber es ist nicht mein Lieblingsthema.
Nee, ich glaube, richtig Spaß machen tut das niemandem. Also bei unserem Hund ist es eigentlich relativ entspannt so. Also bei der Tierärztin, die macht einfach zapp, zapp, zapp und dann sind die Dinger ab. Ich bin da nicht so, ich traue mich das nicht so, deswegen haben wir auch so ein Dremel-Ding. Es geht auch ganz gut, es dauert halt einfach länger, ne? Ist halt ein bisschen, also Spaß machen tut es mir jetzt nicht, aber ist okay. Also man kriegt ein paar Leckerlis zwischendurch und dann klappt das ganz gut eigentlich. Er hat keinen Bock drauf, merkt man direkt, aber er hat auch keine Angst davor oder so. Tut dir auch nicht weh, aber das ist jetzt nicht seine Lieblingsbeschäftigung, das kann ich schon verstehen. Meine ist auch nicht. Aber muss ja, wir müssen auch relativ viel. Also die wachsen echt gut bei
Sommer. Ja, bei Tat ist auch krass.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob das auch so ein bisschen rassespezifisch ist oder genetisch oder einfach je nachdem, wo man viel läuft oder.
Also kann ich mir schon vorstellen. Ich dachte ja vor einer Weile, bevor wir umgezogen sind, dachte ich, es liegt einfach auch daran, dass wir so viel auf Waldwegen immer unterwegs sind und war da wirklich fest von überzeugt, dass das das Problem ist, dass die sich halt nicht richtig ablaufen. Und jetzt sind wir halt, wo wir umgezogen sind, auf den ganzen asphaltierten Feldwegen unterwegs. Geht meine These halt nicht mehr auf, weil es hat sich nichts geändert.
Also subjektiv habe ich auch das Gefühl, dass das schon sehr gehäuft in irgendwie Rassen oder, also so gerade wenn ich genau Wischlers oder auch Windhunde oder so, habe ich schon das Gefühl, dass sie da extrem schnell wachsen. So. Genau, irgendwie Fiete hat kein Problem eigentlich mit so Krallenschneiden mit der Zange, aber ich meine sogar, dass eigentlich mit einem Dremel man hat natürlich einfach viel besser den Schleifwinkel quasi anpassen kann. Deswegen hatte ich eigentlich auch
mal überlegt, ob ich da so angenehm
vielleicht so ein zumindest No-Name-Dremel oder so mir mal zulege. Ich habe das aber immer bei einer Freundin versucht und da war er irgendwie, sonst lässt er auch vieles so direkt mit sich machen, da war er jetzt so schon erstmal ein bisschen skeptisch. Es war natürlich auch etwas Überfallskommando und ich würde das dann anders angehen, aber dadurch, dass er eben sonst keine Probleme damit hat, habe ich da jetzt das einfach erstmal probiert. Da war er schon ein bisschen skeptisch zumindest. Also der lässt es ja dann trotzdem alles machen, aber man möchte ja nicht irgendwie ihn dann so sehr damit überrumpeln oder ihn da einfach zwangsläufig durchschicken, auch wenn er da vielleicht gerade ein bisschen mehr Zeit bräuchte. Und genau, deswegen, ich finde irgendwie, oder auch allgemein generell so diese Nagel- oder Krallenlänge ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dass gerade so in Amerika irgendwie in den letzten Jahren so ein Trend war, dass man irgendwie auch die Krallen extrem, so extrem kurz, so von kurz, wegen, ja. Genau, das sei Design eigentlich sowieso für nichts nütze und deswegen so kurz wie möglich und so. Da gibt's dann sogar Leute, die das irgendwie die Hunde in Narkose legen lassen oder sedieren oder vielleicht, wenn er sowieso in Narkose ist, sondern die Krallen so kurz wie möglich schneiden sozusagen, damit danach man dann halt immer die so kurz halten kann. Und da denke ich auch, weil da wird dann auch immer argumentiert, ja nur also lange Krallen wären negativ und je kürzer, da gäbe es quasi kein Limit, was irgendwie schlimm wäre. Ich denke, da gibt es überhaupt gar keine Studien dazu oder ich weiß nicht, da könnten natürlich Leute, die biomechanisch basiert sind, könnten da bestimmt schon was ableiten. Aber da gibt es ja auch immer so interessant.
Wäre ja auch mal ein Thema, ne, dem man sich mal widmen könnte. Ist ja durchaus auch eins, was einfach so viele betrifft, weil wir sind nicht die Einzigen, die sich, glaube ich, mit dem Krallenschneidethema irgendwie auseinandersetzen. Ich finde zum Beispiel auch, bei TARDIS ist ein riesengroßer Unterschied auch zwischen hinten und vorne natürlich, was auch schon mal so ein bisschen zeigt, dass natürlich die, offensichtlich TARDIS ihre Hinterhand, wie wahrscheinlich die meisten Hunde mehr benutzt, beim Laufen, dass da einfach mehr Kraft wahrscheinlich auch drauf ist, dass sich das einfach besser abnutzt. Und hinten ist auch generell beim Krallenbearbeiten gar kein Problem, es ist immer nur vorne. Es ist immer nur vorne. Das finde ich auch ganz faszinierend. Und zeigt für mich auch, also ich kenne meinen Hund schon ziemlich gut und wenn ihr etwas unangenehm ist, und sie was nicht will, also ich würde ihr dann niemals unterstellen, dass sie jetzt sich weigert aus Prinzip oder was weiß ich, was finde ich völligen Stuss, dass ihr das wirklich unangenehm ist. Das zeigt die schon ziemlich, ziemlich stark, wenn ihr etwas unangenehm ist. Und dann versuche ich, den Druck auch entsprechend zu reduzieren und damit komme ich mit ihr eigentlich immer ziemlich, ziemlich gut klar und bin da echt happy, weil ich konnte teilweise dann auch wirklich hier
eine Viertelstunde sind wir an der Einkralle und dann machen wir eine Viertelstunde Pause. Und vielleicht schaffen wir heute nur eine Pfote. Ja, das Riesenthema. Ja, vielleicht können wir das mal ein bisschen mehr aufnehmen. Ich finde es auch total spannend. Und ich finde dieses, wenn man das wirklich hört aus Amerika, was da für Praktiken teilweise so dran sind, ist ja auch ein Thema, das wäre hier auch, glaube ich, bei uns in Deutschland rein rechtlich gar nicht umzusetzen. Ist ja wahrscheinlich sehr in die ähnliche Kategorie wie so das Kastrationsthema oder Kopieren auch zu sehen, weil man ja durchaus, es ist ja nicht nur das Krallenmaterial, da ist ja auch Leben drin, wo offensichtlich, ich glaube, wenn man mal so einen Hund gesehen hat, der wirklich aufs Leben geschnittene Krallen hatte, die gehen ja auch teilweise dann wirklich wie auf Eiern, da sieht man, dass da schon eine Funktion hintersteckt und dass die schon was spüren, wenn die ganz kurz sind. Das finde ich schon nahezu grausam, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, in welcher Form dann, weil eigentlich an sich wird ja zumindest unterstellt, dass eben durch das Zurückschneiden, selbst wenn man natürlich nicht da in das Gefäß reinschneidet, dass das an sich dann zurückgedrängt wird, irgendwie durch den quasi äußeren Druck. Deswegen.
Aber es verschwindet ja nicht direkt. Es ist etwas, das.
Ja, genau. Und da weiß ich einfach, kenne ich einfach nicht die Prozesse im Allgemeinen. Oder das sollte auch gar nicht unbedingt dann so irgendwie in Amerika ist alles böse oder sonst was. Aber ich denke halt, genau, viele einfach amerikanische Hunde-Leute sind auch im Internet aktiv. Deswegen sind die da vielleicht dann auch etwas überrepräsentiert. Und genau, wahrscheinlich gibt es da einfach generell teilweise mehr einen Hang dazu, gewisse Sachen mal so an körperlichen Eingriffen vielleicht eher
durchzuführen. Modifikation, ja. Ja, das kriegt man da ja ganz viel mit.
Als Unterstellung. Genau, und ich glaube halt dieses Vorne-Hinten-Ding könnte man natürlich irgendwie auch sagen, dass Hinterpfoten sind ja, glaube ich, schon generell immer ein Tick oder meistens ein Tick kleiner als so Vorderpfoten. Aber andererseits würde man ja irgendwie denken, ja okay, aber schon viel Gewicht lastet halt vorne, ne, mit der Schulter und dem Kopf und sowas und dem Brustkorb. Das ist ja schon auch viel quasi Gewicht, auch wenn natürlich der Hintern der Antrieb ist. Ja, keine Ahnung, müsste man mal jemanden fragen oder nachgucken.
Ja. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, also TARDIS ist ja, sage ich nicht, das erste Mal auch ein großer Tollpatsch, was Verletzungen und so angeht. Und ihre Daumenkralle hatte sie sich auf einer Seite schon zweimal richtig hart eingerissen. Und einmal hat man auch richtig gemerkt, wie schmerzhaft das einfach auch war. Ne? Also, dass das schon heftige Schmerzen sind, mit denen sie da konfrontiert war. Und da merkt man schon, dass dieses Leben, was am Ende auch eine Kralle wurde dann entfernt und dann lag halt das Leben für eine Weile frei und das ist dann ja wieder gewachsen. Aber dass das schon urempfindlich war, ne? Und auch sich nach dieser OP halt, lag halt das Leben frei. Und dass das schon eine sehr, sehr, sehr empfindliche Stelle war. Hat man schon gemerkt bei TARDIS.
Ich finde es irgendwie auch süß, dass es das Leben heißt oder dass man es so nennt. Wäre auch mal interessant, wo das herkommt.
Wo das herkommt, ja. Das können wir uns ja direkt notieren auf unserer Wir wollen mehr über Krallen sprechen Liste. Ich habe zum Ende noch ein Wort, sage ich mal, aus der Community. Denn wir haben nach unserer letzten Aufnahme, und da hatten wir dazu aufgerufen, und das gilt natürlich auch für heute und wie für all unsere anderen Podcast-Folgen und insbesondere natürlich unsere Insights, wenn euch irgendwas angesprochen hat aus dieser Folge, wenn ihr zu irgendeinem Thema was zu sagen habt, wenn ihr vielleicht auch allgemein Fragen an uns habt, an uns, an den Campus und über den Campus oder auch zu allgemeinen Fragen, wo ihr glaubt, dass wir euch da weiterhelfen können, wenn nicht, sagen wir das natürlich auch immer, dann könnt ihr diese Fragen einfach an uns stellen über feedback@cleverdogcampus.de oder noch viel, viel einfacher über unsere Instagram-Kanäle, also Cleverdog Campus oder Cleverdog Podcast. Und dann nehmen wir das mit auf. Und wir haben letztes Mal eine ganz, ganz liebe Nachricht bekommen. Ich kann sie nicht ganz vorlesen, denn sie ist ziemlich lang. Aber uns wurde erstmal gedankt für die letzte Podcast-Aufnahme und dass wir gut unterhalten haben. Und da kann ich nur sagen, vielen, vielen lieben Dank. Solche Worte sind natürlich was Schönes, weil wenn wir hier so miteinander quatschen, kriegen wir nicht mit, wie die anderen so drauf reagieren, was wir hier fabrizieren. Daher vielen, vielen lieben Dank. Solche Nachrichten freuen uns natürlich immer sehr. Und sie hat ein Thema vorgeschlagen, über das sie gerne sprechen würde, und zwar das Thema Wandern mit älteren Hunden, in Klammern Senioren.
welche im Alltag noch völlig fit sind, wie lange es okay ist und wie viele Pausen man machen sollte und vor allem, was sollte man bei Wärme besonders beachten und lieber nicht machen, weil sie hat nämlich einen 9 Jahre alten Hund und hat letztes Jahr im Sommer, als sie wandern waren oder als sie in Südtirol im Urlaub waren, gemerkt, dass es viel, viel, viel zu warm für ihn war und das nicht mehr so war wie in den Jahren davor. Und dass sie sehr, sehr viel Pause gemacht haben und sehr, sehr viel im Schatten sein mussten und er sehr, sehr viel getrunken hat und die da wirklich Angst hatten, dass er das gar nicht mal so mitmacht. Genau, deswegen das Thema für sie ziemlich wichtig ist. Und ja, da dachte ich, könnten wir das Thema ja vielleicht mal kurz so ein bisschen ansprechen, weil ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr interessant, gerade so mit diesem Alter-Hund-Thema. Denn mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, dass sich Tades Verhältnis zu Hitze mit dem Alter verändert hat. Und Tades ist ja in einem sehr ähnlichen Alter, die ist nämlich auch 9. Und daher dachte ich, wäre das sicherlich interessant, das nochmal aufzugreifen. Ja, ich denke, so ganz allgemein kann man da sicherlich keine Aussagen treffen, weil sowas ist ja auch total individuell. Ich persönlich habe letztens von unserer Tierärztin erstmal gehört, dass Tades mit 9 Jahren definitiv noch nicht alt ist. Das war ja erstmal schön zu hören. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen rasseabhängig, das Thema. Aber dennoch habe ich das auch bei Tades schon bemerkt. Ich meine, eure Hunde sind ja beide noch ein bisschen jünger, ne?
Ja, viel, also ja, unser Hund ist jetzt 3, wird jetzt 4. Morgen bitte 4. Muss ich noch ein Geburtstagsgeschenk besorgen? Ups.
Jena.
Da ist er zumindest auf jeden Fall.
Auf den letzten Drücker, schäm dich.
Nur ein paar Leckerlis oder so. Oder ein Eis. Kann ja nicht schaden, haben wir eben gesagt.
Was es gibt. Kommt drauf an.
Kommt drauf an, ja. Ja, also er ist, wie gesagt, jetzt wird morgen 4. Also da ist mir dahingehend noch nichts aufgefallen, sagen wir es mal so.
Ja. Also. Ich habe generell, und wir haben uns ja, ich habe mich ja schon mal relativ lange mit der Carmen, unserer Erste-Hilfe-Trainerin, und der Anna damals, haben wir eine kleine Podcast-Folge gemacht zum Thema Wandern mit Hund. Da gibt es auch ein E-Book, das verlinke ich auf jeden Fall mal in dieser Beschreibung von der Podcast-Folge. Denn dort haben wir so einige Punkte rund ums Wandern, worauf man achten sollte, festgehalten. Und vor allem wichtig ist natürlich auch, wenn man Aktivitäten mit Hund allgemein, aber vor allem auch im Sommer macht, dass man sehr auf die individuellen Bedürfnisse achtet. Und deswegen ist das, was uns da geschrieben wurde, eigentlich schon ein sehr, sehr positives Zeichen, dass es offensichtlich wahrgenommen wird, dass der Hund sich da so ein bisschen verändert hat. Und generell, wenn Veränderungen auftreten, würde ich als allererstes immer raten, mal zum Tierarzt, zur Tierärztin des Vertrauens zu gehen, denn den Hund mal durchchecken zu lassen, das finde ich generell so mindestens jährlich eine wichtige Sache, weil natürlich verändern Hunde, wie auch wir uns im Laufe des Lebens und umso älter wir werden, umso potenziell mehr Krankheiten können sich da auch einschleichen. Das heißt, gerade solche Empfindlichkeiten, wie auf einmal zeigt der Hund viel, viel mehr Hecheln, auf einmal ist er viel empfindlicher, was Hitze angeht und so war das ja sonst nie, können ja potenziell auch Anzeichen für etwas sein. Muss nicht, kann aber. Deswegen würde ich das immer, bevor man irgendwelche Spekulationen anstellt, als allererstes erledigen. Und ansonsten, vor allem da Management betreiben, wenn man merkt, der Hund kann das nicht mehr so, das auch so ein bisschen zu umschiffen. Gerade wenn es einem schon auffällt, würde ich sagen.
Ja, und ich finde, beim Wandern ist es ja auch möglich. Es geht ja erstmal ein bisschen, kann man ja gucken, wie das Wetter ist. Vielleicht wandert man eher, wenn es ein bisschen kühler ist, morgens oder abends, weiß ich nicht. Oder man kann sich auch Routen raussuchen, die irgendwie passen. Oder vielleicht nur ein Stück mit dem Hund und den Rest alleine oder so. Ich glaube schon, wenn es einem schon auffällt und man da sieht, so das reicht jetzt für heute irgendwie, dann kann man sich da bestimmt anpassen und trotzdem den Hund eben noch mitnehmen. So, ne? Heißt ja nicht, dass der den ganzen Urlaub zu Hause bleiben muss.
Also bei mir ist es ja so, ich bin ja selbst sehr hitzeempfindlich, habe ja in dieser Folge durchaus, habe ich das schon erwähnt? Ist es gefühlt in jedem Teammeeting aktuell und zum Sommer jedes Mal Thema, weil ich total hitzeempfindlich bin und Jenna ja auch nicht die große Hitzefreundin ist. Daher haben wir da eine große Gemeinsamkeit und deswegen ist es generell so, dass Tades sich nach mir richten muss und ich nur zu den Tageszeiten raus kann, wo es mir kühl genug ist und dann passt das für sie eigentlich auch immer. Deswegen mache ich mir da nicht allzu viel Gedanken. Ich finde es generell teilweise manchmal erschreckend, wie aktiv manchmal Menschen mit ihren Hunden, mitunter auch die überhaupt gar nicht allgemein zu richtiger Atmung, sprich brachycephale Rassen, wie viel Aktivität die im Höchstsommer tagsüber an den Tag legen können. Das ist mir leider nicht nur einmal über den Weg gelaufen, sondern relativ häufig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da ist überhaupt gar kein Bewusstsein dafür da. Und zwar so, dass ich mich auch schon gezwungen gefühlt habe, Dinge anzusprechen, weil das natürlich ein absolutes No-Go ist. Wir wissen ja, alle Hunde können nur ganz, 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 ganz begrenzt schwitzen. Ja, man könnte auch fast sagen, sie können es nicht, wenn man es verallgemeinern möchte, aber sie haben ja Schweißdrüsen an den Pfötchen, ganz bisschen, aber das reicht nicht dazu aus, den Körper anständig zu kühlen. Und Hunde sind einfach auf die Thermoregulation, auf ihr Hecheln angewiesen, was auch in einer noch funktionsfähigen oder einer funktionalen Frequenz stattfinden muss, dass es überhaupt funktioniert. Ansonsten sind Hunde nämlich super, super empfindlich für Schädigungen durch Hitze, sprich Hitzschlag etc. Und daher muss man da wirklich super, super aufmerksam sein. Und wenn man es nämlich feststellt, dass der Hund anscheinend sich in der Tat viel, viel mehr hechelt, viel, viel mehr Bedürfnis hat zu trinken, dass das ein großes Warnzeichen ist, dass man die Hitzebelastung und auch die Belastung der Leistung, also wie lange gehen wir, wie intensiv ist das, was wir machen, reduzieren muss. Ne? Es ist ja auch, glaube ich, nicht umsonst. Man kennt es ja von Leuten aus dem Hundesport, dass so der Sommer so ein bisschen so die Tabuzone ist, in der man das mit dem Training massiv reduziert und das Training wirklich nur in den Monaten entsprechend groß ausführt, wenn die Temperaturen in angenehmen Bereichen, ich wollte breiten sagen, aber es ist das falsche Wort.
Das mit Fahrrad war ja ähnlich mit Wandern, finde ich. Ich meine, hier oben, wo ich wohne, ist ja nicht so viel mit Wandern, zumindest nicht in den Bergen. Aber hier wird halt viel Fahrrad gefahren. Und das, was du auch eben sagtest, man sieht es eben auch im Sommer, ne, dass die hier bei 30 Grad in der Mittagshitze mit ihren Hunden Fahrrad fahren und so. Und nicht nur einen Kilometer, sondern auch weiter. Ja, das ist, glaube ich, ähnlich, dass man das eben auch anpassen kann. Einfach macht man halt abends eine Runde oder man setzt halt mal 1-2 Wochen aus, wenn es richtig heiß ist oder wie auch immer. Ne? Ja. Oder dann weiter nicht.
Ja, oder auch selbst wenn die Hitze dann nicht ist, ne, halt, also genau, vielleicht wie, oder wenn so ein Luftwindchen weht oder so, dann gerade wie im Norden von Deutschland, genau, natürlich die UV-Strahlung ist unabhängig von der Hitze halt auch nicht zu verachten. Also wir hatten es ja vorher schon mit der Brille und aber auch der restliche Körper, selbst wenn der Hund behaart ist und so weiter und so fort. Genau, das ist schon einfach, diese einfach krasse Energie, die kann einfach massive Schädigungen hervorrufen. Und genau, da geht es jetzt auch wieder nicht irgendwie um Panikmache oder dass man gar nicht mehr nach draußen darf oder so. Aber das ist schon echt super wichtig. Ich kenne da jetzt keine konkreten Zahlen bei Hunden, wie viele Sonnenbrände irgendwie das Risiko so oder so erhöhen. Aber das ist schon, ich meine, auch bei Menschen muss man ja irgendwie sagen, genau, das ist halt eine Bräunung, wo ja mal gesagt wird, hier gesunde Bräune und so, gibt ja irgendwie einmal so eine irgendwie relativ spontane, vorübergehende Bräunung und dann halt natürlich irgendwie das, was eher so langfristig ist und auch eine Bräunung schon ist nicht irgendwie wünschenswert in dem Sinne, sondern halt einfach auch schon eine Abwehrreaktion vom Körper, der einfach den Körper davor schützen will, dass da in DNA und mRNA einfach halt Prozesse ablaufen und genau, natürlich sind wir schon ein bisschen nackiger als unsere Hunde und so, aber Hunde sind auch einfach sehr verschieden. Haben sehr verschieden dichtes Fell und das ist schon, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Aber genau, ich bin auch
total,
so wie ihr irgendwie, ich bin halt selber extrem hitzesensitiv. Ich denke mal so, alles über 25 Grad muss verboten werden. Aber ja, ich bin noch nicht so weit mit diesem Verbot, aber irgendwann. deswegen. Aber Gott sei Dank, einerseits ist mein Hund sich da einig mit mir und ich könnte sowieso nicht nach draußen. Ich bin dann, mein Kreislauf sein, dann ist dann nicht mehr so eine Sache von Wollen, sondern der schaltet dann so das Vetorecht ein und sagt so, nope, gar nicht weiter.
An dieser Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich ja gesagt habe, ich gucke, wie es mir passt und dann passt das für Thales auch. Ich bin da halt auch kein Durchschnittsmaßstab. Deswegen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass man wirklich mit dieser Einschätzung, es passt für mich, es muss auch für den Hund passen, wahnsinnig falsch liegen kann, weil es natürlich Menschen gibt, die super gut klarkommen mit Hitze und wir Menschen haben halt
gute Voraussetzungen. Wir bringen, unser Körper bringt einiges mit, um mit krassen Temperaturen, also krasse Temperaturen, ja, der menschliche Körper kann auch mit Temperaturen um die 40 bis 50 Grad, ich kenne ja hier die Grenzbereiche nicht wirklich aus, irgendwie klarkommen, ne? Der Hund kann das nicht. Wir haben halt andere Mechanismen, Thermoregulation zu betreiben als Hunde und daher kann man das halt eben nicht als Maßstab nehmen. Wenn ich mich rausgehe im Sommer, um mich viel zu bewegen, dann mache ich das gerne, weil ich es dann angenehm habe, am Abend oder schon sehr spät am Abend oder ganz früh am Morgen, weil ich das easy finde. Aber ich weiß natürlich auch, ich könnte es auch aushalten, jetzt rauszugehen. Na gut, jetzt ist es 17 Uhr, okay. Es ist nicht mehr ganz so warm, aber ich kann auch mittags rausgehen, wenn ich weiß, ich überlebe es. Aber wenn ich dann 2 Kilometer joggen gehen würde oder 5, ich würde es schaffen, ich wäre fertig, ich wäre kaputt. Aber mein Hund würde es wahrscheinlich nicht schaffen, dem würde es danach nicht gut gehen. Der würde es nicht ausreichen, sich mal kurz 15 Minuten abzukühlen und gut ist. Das könnte schon ganz anders aussehen. Also würde ich nie auf die Idee kommen, das mit Thales zu machen oder generell im Sommer mit ihr Fahrrad zu fahren, wüsste ich, das wäre gar keine gute Idee. Und da sage ich nur, gerade wenn ein Hund schon 9 Jahre bei ihm ist, dann kennt man ihn ja auch. Ne? Dann merkt man auch schon, wenn es ihm nicht gut geht. Aber zu dem Punkt hatte sie tatsächlich auch noch was geschrieben. Und zwar, er legt sich auch zu Hause gerne in die Sonne und fängt dann an zu hecheln, geht aber manchmal trotzdem nicht von allein aus der Sonne. Ich habe mal von einer Physio oder so gehört, dass die merken, wenn es zu warm ist und das selbst einschätzen können und dann gehen. Ich bin mir dann nicht so sicher und schicke ihn dann auch oft zwischendurch rein, wenn es zu warm ist oder wenigstens in den Schatten. Und das habe ich mir auch schon mal gefragt, denn Thales hatte früher überhaupt keinen Bock, in der Sonne zu liegen und macht das in den letzten Jahren so krass viel. Und ich kenne dieses, dass ich denke, Alter, das kann jetzt wirklich nicht gut sein. Die liegt da jetzt schon so lange und die hängt schon die Zunge aus dem Hals. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Und ich zweifle da auch echt langsam an, dass der Hund da noch alleine dazu in der Lage ist, das zu beurteilen. Für sich selbst. Also ich kann da nichts sagen. Ich habe da keine wissenschaftlichen Datenuntersuchungen zu, um da eine Aussage zu tätigen. Aber ich stelle mir das große Fragezeichen ebenso. Ich weiß nicht, sind eure Hunde so Sonnenbader?
Schon lange. Ja. Das verbinde ich auch wieder. Ich bin heute richtig mit den Klischees irgendwie am Start, aber ich verbinde das auch mit so mit Ridgebacks und mit Bischlaps, die gerne am liebsten noch auch so im Frühsommer oder so irgendwie vorm Ofen liegen und am tagsüber dann in der Sonne grillen. Und nee, genau. Also ich wollte eigentlich vorher noch als Einwurf sagen, von wegen, wenn man den Hund so zum Joggen mitnimmt, dass ich allgemein eben sonst eine gute Maßgabe bei so schon wärmeren oder auch extrem warmen Temperaturen finde, dass man eben auch dem Hund eine Wahlfreiheit gibt. Und es ist halt einfacher, wenn irgendwie, was weiß ich, wenn die Balkontür auf ist oder eben verschiedenen, vielleicht irgendwie ist das Bad gibt und dann das wärmere Wohnzimmer oder wie auch immer, wo der Hund dann zwischen wechseln kann, als dann der Hund halt mitlaufen muss und da halt einfach nicht mehr so man gut auf die Signale achten kann oder der einfach sagen kann, so ich gehe jetzt hier hin und bleib da. Und man kann auch für einen Hund im Zweifel nicht den Krankenwagen rufen, wenn der da irgendwie Probleme mit der Hitze kriegt. Weil manchmal denke ich bei manchen Leuten auch, die jetzt am Wochenende, wo mein Autothermometer auch mal kurz irgendwie 40 Grad angezeigt hat und dann sieht man irgendwie neben sich so Leute den Berg hochjoggen und denkt sich so, wie? Also, keine Ahnung. genau, aber an sich, ja, denke ich schon, dass Hunde da auch, dass man denen eben da Freiraum geben sollte, mit selber einschätzen irgendwie, dass auch gerade, wenn es immer darum geht, weil Leute haben irgendwie dann gefühlt immer mehr Angst, den Hund irgendwie über eine Asphaltstraße zu führen, aber so einen Waldweg joggen, das ist dann irgendwie kein Problem mehr, obwohl es halt 35 Grad hat und da wäre es dann, denke ich, oft weniger schlimm, einfach über den Asphaltweg eine Mini-Runde zu gehen, als halt noch durch den Wald zu joggen. Genau, aber ich meine, so langfristige Sachen, gerade wie irgendwie UV-Strahlung und dann irgendwie sonnenbedingte Sachen, wie irgendwelche ja, Hautkrebsarten oder so, das kann ja ein Hund trotzdem, obwohl es angenehm ist und er sich noch kühlen kann, nicht einschätzen. Also ich weiß auch, dass ich das unglaublich nervig fand früher, weil meine Mutter da immer sehr drauf geachtet hat und wir dann immer von oben bis unten mit langärmeligen Sachen eingepackt wurden als einzige Kinder und die anderen sind da irgendwie rumgesprungen und wir durften dann auch mittags nicht raus oder halt nur in den Vollschatten irgendwie so und hatten halt immer unsere Sonnenhüte und weiß gecremten Gesichter und wie gesagt langärmelige Sachen. Das war natürlich super cool. genau, und jetzt fange ich das selber wieder an und oder was heißt wieder, ich habe es dann auch genau, ich habe ja irgendwie auch längere Zeit nur draußen gearbeitet und ist es auch zum Beispiel gerade so im Forstbereich und so oder auch Dachdecker, Zimmerleute, ist es halt eine sehr eine anerkannte Berufskrankheit aus Gründen und habe jetzt auch schon im engeren Familienkreis dann viel von verschiedenen Hautkrebsstadien irgendwie mitbekommen und damit ist nicht zu spaßen.
Ja, und wo du es gerade ansprichst.
Und vor sich selber schützen vielleicht auch, wenn er dann in der Sonne grillt. Also, weil das kann er dann vielleicht nicht
abziehen. Ja, eben, also ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob es dazu irgendwelche Studien oder irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, inwiefern Hunde das gut einschätzen können oder nicht. Aber im Endeffekt, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht mehr gut, dann schadet es dem Hund ganz sicher auch nicht, wenn er ins Kühle geht. So. Abgesehen davon, dass er vielleicht im Worst Case seinen Sonnenbad ein bisschen kürzer nehmen muss. So. Das sollte in dem Fall dann, glaube ich, einfach in Ordnung sein. Und deswegen wäre das so mein Go-To. Wenn du schon das Gefühl hast, das ist nicht mehr in Ordnung, dann unterbreche es. Ich glaube, das ist nicht so dramatisch, ne? Weil im Endeffekt, wenn man es nicht sicher sagen kann, wo ist das Problem? So, würde ich
halt denken. Braucht der Hund vielleicht eine Heizdecke oder so, keine Ahnung.
Ja, also kalt ist dem denn wahrscheinlich nicht. Also wenn es im Haus, ich sag mal jetzt, wenn ich jetzt Thales jetzt rauslassen würde, die Sonne scheint gerade noch, die würde sich ja vielleicht auch in die Sonne schmeißen. Und hier drin ist hier definitiv nicht kalt mit 24, 25 Grad. Also...
Ja, nee, das nicht. Ich meine, da denke ich dann auch manchmal, vielleicht irgendwie gerade, wenn so extreme Wärme aufgesucht wird, so wie man sich ja selber auch irgendwie so eine, ist es dann Hitzedermatitis oder so, wenn man irgendwie Schmerzen hat und sich dann eine Wärmflasche auflegt, die viel zu heiß ist, das macht man dann ja auch manchmal eben um so, also ist jetzt nur so eine sehr, keine Ahnung, grobe Unterstellung, wo ich dann auch manchmal denke, vielleicht haben die auch irgendwie dolle Rückenschmerzen oder sonst irgendwas oder auch nur latent. Wie gesagt, wenn man selber irgendwie starke Unterleibsschmerzen oder so hat, dann würde man sich auch vielleicht eine heiße Wärmflasche draufknallen und denkt sich danach so, warum habe ich jetzt 2 Wochen so eine rote Stelle am Bauch? Das ist natürlich nur anekdotisch und irgendjemand in meinem Umfeld passiert.
Aber deswegen dann zu dem Punkt zurück, den ich glaube ich am Anfang genannt habe. Im Zweifel, wenn man merkt, der Hund verändert sich, zeigt anderes Verhalten, zeigt andere körperliche Anzeichen, erstmal durchchecken lassen, abchecken lassen. Tierarzt, ja, wobei man vielleicht auch Physiotherapie.
Auch so subtil, ne? Und man muss dann halt auch irgendwie ernst genommen werden. Also ich kenne das nur von mir selber. Ich hatte das jetzt auch selber die letzten Tage, dass ich irgendwie dachte so, ich habe das mal, wenn der Hund sich ein bisschen vertreten hat oder so, was nicht so oft vorgekommen ist, aber dann war es mal irgendwie kurz so, oder wo ich gemerkt habe, ach, der ist mal kurz mit dem Fuß ausgerutscht, dann hat er manchmal so zwischendurch so Schritte, wo er halt dann im Schritt manchmal im Passgang läuft irgendwie so für einzelne Schritte oder auch im Trab merkt man irgendwie, die Hinterhand tritt nicht mehr so unter wie sonst oder alles anders schräg versetzt. Und ich weiß schon, dass ich das irgendwie, wenn ich das mal angesprochen habe beim Tierarzt oder so, dann konnten die Leute damit nie was anfangen. Und Physio muss man dann ja auch oft erstmal, ist ja manchmal noch schwieriger, was Passendes zu finden. Aber ja, da muss man sich dann vielleicht noch selber ein bisschen den Blick schulen. Ja. Und eben nicht, also nur weil man sich selber mal den Fuß verknackst, ist es jetzt auch nicht direkt irgendwie, dass da was Großes dran passiert. Aber eben, weil man halt nicht drinsteckt und weil man irgendwie stellvertretend Verantwortung hat und Hunde ja auch dann erst Sachen aufzeigen, wo es dann schon
Wir wissen passiert. Ja alle, dass es manchmal nicht so einfach sein kann. Gibt ja durchaus Kandidaten, die haben schon die größten Schmerzen oder müssten die größten Schmerzen haben und man merkt ihnen leider davon gar nichts an. Ich glaube, ich habe da zum Glück ein klein bisschen... ich will es nicht empfindlich sagen, aber ein Hund, der zeigt, wenn es ihm nicht so gut geht, da bin ich ganz froh drum. Ja, ansonsten glaube ich, kommen wir jetzt langsam auch zum Ende. Wir haben tatsächlich schon ein bisschen überzogen. Wir versuchen ja, uns zusammenzureißen und die Folgen hier immer so im 1-Stunden-Rahmen zu halten. Ich bin, wie gesagt, nächstes Mal schon super, super gespannt auf das, was Ann-Sophie erzählt. Vielleicht sind wir auch nächstes Mal dann nämlich zu viert. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ansonsten steht in unserer Summer School, also in unserer Seminarreihe, wo wir so den Fokus wirklich auf Wissenschaft und aktuelle Erkenntnisse legen und euch da so ein bisschen Einblicke geben, das nächste Seminar schon bevor. Wir sollten, wenn ihr die Folge hört, gerade das Seminar zum Sprachverständnis mit der Shani Tror live abgehalten haben. Da könnt ihr aber auch jederzeit gerne noch die Aufzeichnungen zu kaufen. Das steht noch 2 Jahre lang zur Verfügung. Ein super, super spannendes Thema, auch so eine super spannende Persönlichkeit, was sie für Kognitionsforschung auch an vielen anderen Tieren, aber auch an Hunden gemacht hat und was für tolle Einblicke sie uns da einfach gegeben hat. Erstmalig so den Vortrag bei uns, so noch nie irgendwo gehalten. Super, super spannend. Und das nächste Live-Seminar, was bevorsteht, ist das Seminar zum Thema Aggression und Genetik. Das ist mein Seminar und ich freue mich da sehr drauf, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Auch ein häufig ein bisschen missverstandenes Thema. Und wir gucken uns das mal alles ganz genau an und mal auf die aktuelle Studienlage. Daher freut euch da drauf. Wenn euch das interessiert, schaut in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr alle Links. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke euch beiden, dass ihr an diesem warmen Sommertag mit dabei wart. Offensichtlich haben wir es alle überlebt. Unsere Häuser sind wohl noch ausreichend klimatisiert, sodass wir nicht erschwitzt sind. Aber ich freue mich auch gleich, wenn es ein bisschen kühler wird und ich dann eine schöne Runde drehen kann. Und danke euch, dass ihr dabei wart. Danke für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Finde ich auch.
Ich wünsche Ann-Sophie dir super, super viel Spaß bei dem Symposium, beziehungsweise der Konferenz, kein Symposium, ist eine Konferenz. Viel, viel Spaß dabei dir und dem offiziellen Konferenzhund Fiete.
Werde ich ausrichten.
Ja, und Jenna, wünsche ich dir weiterhin schöne, gemäßigte nordische Sommertemperatur.
Werden wir haben.
Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Tschüss. Ciao.